Hey KI, ist künstliche Intelligenz eigentlich kreativ?
Künstliche Intelligenz kann kreativ wirken und bei kreativen Arbeiten helfen, hat aber kein eigenes Bewusstsein oder echte Absichten. Sie erzeugt neue Ideen, mischt Stile und unterstützt beim Denken, beruht aber auf Mustern aus Daten und Regeln.
Kurzer Hinweis, die Stimme eben und auch die Antwort, das war eine KI. Kunst und künstliche Intelligenz, über die Kombination kann man noch viel mehr wissen und deswegen schauen wir jetzt mal genauer auf das Thema.
Hey KI, was geht?
Wenn ihr das Stichwort Kunst irgendwo ins Gespräch bringt, um was geht's da genau? Ich rate jetzt einfach mal und ich tippe auf Gemälde, vielleicht auch Zeichnungen. Das ist bestimmt nicht immer so, ich weiß, aber doch ganz häufig, oder? Ja, und an der Stelle wird's für mich jetzt richtig, richtig schwierig. Ich wollte nämlich gerne einen Podcast zum Thema Kunst und KI machen, aber ich kann euch ja keine Bilder zeigen. Es muss also eine andere Lösung her und meine Lösung heißt Moritz Simon Geist. Er macht Musik und Installationen mit Robotern und dabei kommt auch immer mal wieder KI ins Spiel. Wie genau das funktioniert, ob KI kreativ sein kann und ob es auch Schattenseiten bei der ganzen Sache gibt, das hört ihr gleich. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ines und jetzt geht's los mit dem Interview. Hallo Moritz.
Hallo.
Du, lass uns gleich loslegen. Du bist Musiker und du hast einen ziemlich ungewöhnlichen Weg gewählt, Musik zu machen, nämlich mit selbstgebauten Robotern. Und wer dich schon kennt, der hat jetzt schon ein Bild vor Augen. Für alle anderen, was muss man sich unter Musikrobotern vorstellen? Was passiert da auf der Bühne?
Ich bin Musikroboter-Musiker oder Robotermusiker. Und wenn man in so ein normales Konzert von mir reintreten würde in den Raum, dann würde man wahrscheinlich erstmal wie auf einer Bühne Menschen sehen, also mich beispielsweise oder andere Musikerinnen und dazu aber noch ganz viele merkwürdige Gerätschaften. Das sind weniger Musikroboter, wie jetzt zum Beispiel sowas, einen Roboter, der eine Geige spielt, sondern das sind eher so futuristisch aussehende große Gestelle, wo sich etwas dran bewegt. Dann gibt es kleine Mechaniken, die Sounds machen oder auch größere Bewegungen. Und das Ganze ist aber elektronische Musik, also Techno. Und da bewegt sich dann viel und man kann da hingehen, sich das angucken. Es gibt auch viele Kabel, Licht, ein bisschen Nebel vielleicht. Und bei den Konzerten möchte ich eigentlich, dass man an irgendeiner Stelle so ein bisschen vergisst, woher die Musik eigentlich kommt, weil das ist natürlich der Ausgangspunkt, aber mir geht es schon als Musiker, als Künstler eigentlich sehr viel um den Inhalt, also um die Musik selbst.
Hast du ein Klangbeispiel für uns?
Ja, natürlich. Also ich habe ein Klangbeispiel und das heißt Entropy, das ist von meiner letzten Platte und ja, den Track können wir mal kurz zusammen anhören.
Das sind Clubgefühle, die da wach werden. Oh, ich könnte noch richtig lang zuhören, aber ich ziehe die Musik mal wieder runter, weil ich wollte ja noch ganz viel mit dir über künstliche Intelligenz reden. Du verwendest sie immer mal wieder für deine Kunst, aber inwiefern? Was machst du damit?
Ja, also das ist ja ein ziemlich großer Bereich. Das erste, glaube ich, was wir alle so gesehen haben, waren diese Style-Transfer-Netzwerke, die Bilder erzeugt haben im Stil von beispielsweise Van Gogh oder sowas in der Art. Und da dachte ich mir schon ganz am Anfang, das wäre eigentlich interessant, das mal für Musik umzusetzen. Also beispielsweise, dass man ein Stück hat von Bach, was dann aber im Stil von Daft Punk zum Beispiel dargestellt wird. Und dann habe ich relativ früh angefangen, mit den ersten Netzwerken, die Stimmsynthese gemacht haben, zu arbeiten und Stimme zu erzeugen. Und die einzubauen einfach in meine Stücke. Aber ich meine, ansonsten gibt es auch noch relativ viel andere Bereiche, wo diese Tools, diese Werkzeuge, die ja im Kunstbereich schon relativ weit verbreitet sind, wo ich die einsetze. Also der Hauptbereich ist wahrscheinlich für Videos, weil ich bei meinen Konzerten nicht nur Roboter habe, sondern meistens auch eine Projektion, wo dann Videos drauf dargestellt werden. Und da habe ich über die Zeit so mir angewöhnt, Live-Footage von meinen Robotern zu nehmen, also Videomaterial, was ich im Studio aufgenommen habe von meinen Robotern, die ich nicht mit auf Tour nehmen kann beispielsweise, und das noch anzureichern mit KI-generiertem Material. Also beispielsweise habe ich dann eine Mechanik aufgenommen und habe gesagt, okay, jetzt stell dir mal vor, du wärst auf einem Drogentrip und das würde wie so eine LSD-Situation aussehen. Und dann hat dieses Netzwerk einfach Videomaterial generiert, was ich dann in meinen Performances einbaue, und das ist dann oft so eine Feedback-Schleife. Das heißt, ich gucke mir dann das Material an, was diese KI-Netzwerke erzeugen, und dann fällt mir wieder kompositorisch was anderes ein, und dann ist das wie so eine Art, ja, Diskussion, könnte man sagen. Das ist so dieser Videoaspekt. Und jetzt gerade in letzter Zeit habe ich ziemlich viel mit Kompositionstools gearbeitet. Also das hilft Musikern sozusagen, Kompositionen zu generieren, Samples zu generieren oder Stimmen zu synthetisieren.
Mhm. Also vielleicht kann man das ein bisschen so zusammenfassen, wenn ich sage, künstliche Intelligenz ersetzt nicht deine Kunst, übernimmt sie nicht, aber erweitert sie.
Ja, also bei mir ist das auf jeden Fall der Fall. Ich meine, ich bin ja aber auch Musiker mit einer relativ guten Ausbildung. Also ich benutze das als Tool, um schneller von A nach B zu kommen, wie beispielsweise wahrscheinlich alle, die das hören, schon mal mit ChatGPT gearbeitet haben und dann sagen, ja, ich habe hier irgendwie diese Stichpunkte und ich möchte daraus einen ganzen Text formulieren. Und so kann man sich das eigentlich bei der Musik auch vorstellen. Du kannst dem eine Skizze geben und dann hilft dir das, weitere Ideen zu finden sozusagen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger, und was im Textbereich eigentlich ziemlich gut funktioniert, ist in der Musik halt so, dass der Bereich an sich, sage ich mal, nicht so besonders viel Geld hat, um große Netzwerke zu trainieren, und auch tatsächlich die Kritik daran relativ stark ist. Deswegen ist der Output eigentlich meistens okay, aber man kann den jetzt nicht so direkt verwenden, sondern man benutzt ihn eigentlich eher als Anknüpfungspunkt, um dann daran weiterzuarbeiten, also wie so in der Diskussion. Also dass man quasi, wie wenn ich jetzt mit einem anderen Musiker oder Musikerin diskutieren würde, ist diese Idee irgendwie cool, soll die Melodie so klingen oder soll die so klingen, so wäre das dann auch.
Du hast das Stichwort Kritik gesagt, die Chance muss ich ergreifen. An was hast du da konkret gedacht?
Naja, also gerade wenn es jetzt so um musikalische oder künstlerischen Output von künstlichen Intelligenznetzwerken geht, dann ist die Hauptkritik meistens, dass die KI-Netzwerke trainiert sind auf Kunstwerke der letzten, ja, 100 Jahre oder mehr, also eigentlich alles, was digitalisiert wurde irgendwann mal, und dass die Urheberinnen von diesem Material keine Credits dafür kriegen. Die werden da nicht genannt, es wird auch nie irgendwie irgendwo erwähnt, wer das jetzt war, die kriegen natürlich auch kein Geld. Und gerade Firmen wie Suno AI, das ist der aktuell größte Anbieter, um ja Songs zu generieren, der steht da ganz, ganz stark in der Kritik, weil die im Grunde das so machen, die suchen das Internet nach MP3s ab und sortieren die im Grunde nach verschiedenen Genres und werfen die alle in diese großen KI-Netzwerke rein. Dieses KI-Netzwerk, das ist dann trainiert und man kann das dann auf der Webseite sozusagen wiederum eingeben und sagen, ich möchte jetzt einen Elektro-Track haben, der soll irgendwie eine Frauenstimme haben und der soll und so sein. Und dann generieren diese Netzwerke einen Song. Aber das Problem dabei ist, dass das ja basiert alles auf Kunst, die mal Menschen erschaffen haben. Und im normalen Kunstkontext gibt es das natürlich auch. Also keine Kunst existiert im luftleeren Raum. Also ich meine, jeder Artist hat mal irgendwie von irgendwoher was gelernt. Aber da ist es doch relativ genau, dass wenn man jetzt einen Remix macht oder wenn man ein Plagiat beispielsweise hat, dass sich das über die Zeit so zurechtgeruckelt hat, dass das dann auch genannt wird. Oder gerade Remixe müssen ja auch wirklich ganz konkret benannt werden, von wem das jetzt ist. Und das ist in diesem KI-Kontext halt gar nicht mehr der Fall, sondern da gehört das dann eigentlich im Grunde den Firmen, die das bauen, und die verdienen damit halt ihr Geld.
Okay, jetzt könnte man aber auch sagen, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn ich so ein KI-Tool habe, das auf Musik trainiert ist und ich habe vielleicht Ideen, aber halt blöderweise gar keine Ahnung von Musik. Also ich spiele kein Instrument, ich habe kein Rhythmusgefühl, was auch immer. Aber ich kann trotzdem Musik machen mit Hilfe dieses Tools. Eigentlich ist das ja eine gute Sache.
Ja, also da habe ich ja mal ein Songbeispiel mitgebracht, ein Soundbeispiel, das spiele ich jetzt mal kurz hier ein. um zu zeigen, wie gut das im Grunde schon funktioniert. Also das ist von meinem Bruder, der hat im Grunde eine Stimme eingesungen und danach hat dann Suno AI, also dieser Anbieter, 20 Sekunden gebraucht, um daraus einen Song zu machen. Ich spiele das jetzt mal kurz hier an. Das ist sozusagen so die Stimme und Suno AI hat dann 20 Sekunden gebraucht und dann klingt das so. Also, um es kurz zu machen, diese Netzwerke sind aktuell schon so gut, dass du dem im Grunde eine Stimme vorsingen kannst und das macht dann daraus einen wirklich sehr überzeugenden, vielleicht etwas mittelmäßigen, aber auf jeden Fall gut funktionierenden kompletten Track.
Ja klar, das ist natürlich schön für Menschen, die sonst vielleicht keine Musik machen könnten, aber andersrum gedacht, Stichwort Berufsmusiker, für die ist das doch schon ein Nachteil, oder? Die fallen doch da irgendwie hinten runter, weil KI kann ja auch Konkurrenz sein.
Genau, also inwieweit jetzt diese Kunst- und KI-Debatte große Auswirkungen hat, das ist sozusagen das Diskussionsthema, was gerade vorherrscht. Es gibt auf jeden Fall einige Bereiche, in denen das extreme Auswirkungen hat, also beispielsweise für Menschen, die so Funktionsmusik gemacht haben. Ich sag mal, Kompositionen, die so für Videos verwendet wurden. Also man möchte ein Video schneiden und man braucht dazu irgendwie so Musik, die das untermalt. Die hat jetzt keine so hohe Schöpfungshöhe. Die muss im Grunde nur eine Stimmung verbreiten. Aber dieser Bereich zum Beispiel, der bis vor so 10 Jahren durchaus von Komponisten und Komponistinnen eigentlich gut verwertet wurde, der ist komplett weg. Also den gibt es nicht mehr. Dort ist sozusagen nur noch KI-generierte Musik da. Und Synchronsprecherinnen bzw. Übersetzung, das ist quasi so der nächste Bereich, das hat nur so mittelmäßig was mit Musik zu tun, aber diese Stimmsynthese, die ist schon so gut, dass ich meine Stimme quasi komplett klonen kann. Ich gebe dem einen Text und es klingt fast 99% so wie ich. Das heißt, diese Synchronsprecherinnen Szene, sage ich mal, die ist davon eigentlich extrem bedroht. Aber auch wenn man jetzt nochmal in den wirklichen kreativen Bereich geht, dann gibt es da in der näheren Zukunft vermutlich so ein paar Umbrüche. Und zwar vor allem, weil diese Art Practice, also sozusagen, wie wird Kunst gemacht, was für Fähigkeiten braucht man dazu, das ist eigentlich ein bisschen so einem Umbruch unterworfen, weil viele Leute halt aktuell diese Musik beispielsweise nicht mehr für so hochwertig erachten. Also man kann mit diesen Suno-Tools oder auch mit anderen oder Bilderstellungstools, da ist das ja sozusagen noch viel augenfälliger, einfach ziemlich einfach Grafiken erzeugen oder Musik auch. Und im Grunde führt das so ein bisschen dazu, dass manche Menschen zum Beispiel gar nicht mehr erst anfangen, diesen Bereich zu lernen und sich auch nicht mehr so mit dieser tiefen Auseinandersetzung von Kreativität auseinanderzusetzen, weil es halt so einfach ist, diese Sachen mit einem Mausklick zu generieren und dann halt auch so 50 Kunstpieces irgendwie aus einem Mausklick zu generieren. Und ich denke, das wird mittelfristig schon ziemliche Einschnitte so in diesem Kunstbereich haben.
Okay, ich möchte mit dir gern noch so ein bisschen auf das Thema KI und Kreativität schauen. Lass uns doch da gleich mit der allereinfachsten Frage einsteigen. Was würdest du sagen, kann KI kreativ sein oder ist das komplett unmöglich?
Das ist ein ziemlich interessantes Thema. Also der interessanteste Aspekt kommt von einer Kognitionswissenschaftlerin, die heißt Margaret Boden. Das ist eine britische Wissenschaftlerin und die hat Kreativität eigentlich in so 3 Bereiche eingeteilt. Und 2 davon können eigentlich sehr gut von so KI-Systemen ja abgebildet werden und 1 halt weniger gut. Also es gibt so explorative Kreativität, kombinatorische und transformative. Das sind so, wenn man Kreativität ansieht, im Grunde so diese 3 großen Bereiche, wie Kreativität dargestellt werden kann. Ich erkläre gleich, was das eigentlich bedeutet. Also die explorative Kreativität, das ist im Grunde, man hat ein System aus Regeln und die werden im Grunde einfach nur ausgenutzt. Das wäre beispielsweise so, Bach hat so eine Fuge geschrieben und diese Fuge hat verschiedene Regeln und jetzt versucht man im Grunde alle möglichen Fugen einmal durchzudeklonieren und damit so Kompositionen zu erzeugen. Oder ja, man hat halt verschiedene Regeln für Kompositionen, für Bilder, Kubismus oder so. Und die werden im Grunde dann durch diese KI immer wieder durchiteriert. Dann wäre sozusagen der zweite große Bereich diese kombinatorische Kreativität. Das bedeutet im Grunde, dass man ein Element nimmt aus einem Bereich und es kombiniert mit einem anderen Bereich. Das hat eigentlich jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte ein Bild haben. Das ist so mein Selfie, aber im Stil von Monet. Das ist so diese ganz klassische kombinatorische Kreativität. Das kann KI halt auch sehr gut. Und das ist auch in der Musik durchaus sehr üblich, sowas zu machen. Also es wurde vorher natürlich auch schon gemacht ohne KI. Beispielsweise Philipp Glass, der hat ziemlich viel so von indischen Rhythmusideen dann in so klassischer Musik angewendet. Und da sind einfach diese Kombinationen aus verschiedenen Bereichen sehr oft vorhanden. Und der eigentliche Bereich, wo man sagt, okay, das würde der KI auf jeden Fall sehr schwer fallen, das ist die sogenannte transformative Kreativität. Also Kreativität, die im Grunde darauf basiert, dass man die Regeln von einem System aufbricht und nicht mehr so in diesem bestehenden Regelwerk agiert, sondern darüber hinaus denkt und sozusagen sowas ganz Revolutionäres macht. Das macht ehrlich gesagt auch bei der menschlichen Kreativität eher so den geringsten Teil aus, aber das sind oft die bahnbrechendsten Kunstwerke. Also ein bisschen komplexe Antwort vielleicht für das Thema, aber das ist an sich einfach auch ein sehr komplexes Thema.
Okay, das war jetzt ziemlich viel, deswegen fasse ich einfach mal zusammen. Du sagst, es gibt verschiedene Varianten von Kreativität, man kann die so oder so sehen und einen Teil davon zumindest kann KI abdecken. Und wir müssen einfach mal schauen, wie es sich so weiterentwickelt.
Genau, also ich meine, der Teil der Kreativität oder was die meisten Leute so als kreativ oder Kreativität ansehen würden, das ist eigentlich schon durch viele KI-Tools abgedeckt. Also ich denke, so 80% von dem, was man so als Kreativität erachtet im ja so umgangssprachlichen, das würde quasi dadurch schon erobert sein, aber die kreativen Ideen, die so am schlagkräftigsten sind, die aktuell noch nicht, genau.
Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, nämlich, dass eine KI ko-kreativ genutzt wird. Also, dass man zum Beispiel sie als Ideengeber nimmt. Du hast es vorhin ja auch beschrieben, wenn du mit einer KI arbeitest, dass du dann oft auch Stichworte bekommst, dass du in eine Diskussion eintrittst. Und ja, das ist ja dann eigentlich so ein sich auf die Sprünge helfen lassen.
Genau, also das als Tool oder als Ausgangspunkt zu sehen, ich glaube, so machen das die meisten Leute gerade. Das kann man vielleicht auch ein bisschen vergleichen, wie die Leute ChatGPT benutzen, weil das ja wirklich auch viele Leute machen. Ich hoffe mal, dass die meisten Leute das nur so machen, dass man das halt so als Diskussionspartner sieht und sich aber am Ende die Meinung und die Gedanken halt auch noch so selbst erhält. Ich hoffe mal, dass das auch so in der über die Kunst hinausgehenden Welt im Grunde so bleibt, dass die Menschen ihrem eigenen Urteil mehr vertrauen als dem von einem Algorithmus, was im Grunde ja so statistische Antworten gibt. Aber so benutze ich das auf jeden Fall gerade als Diskussionspartner, genau.
KI und Kunst, so ganz generell diese Kombination, kann das ein Vorteil für Kunstschaffende sein? Was meinst du? Also ich meine jetzt abgesehen vom Dasein als Sparringspartner.
Also ich meine, es macht halt viele Sachen schneller. Das ist ein Tool, was halt einige Sachen beschleunigt und durchaus auch einige Abläufe, die vorher, sage ich mir jetzt mal, auch nicht so interessant waren. Also Dateien zum Beispiel zu sortieren und die irgendwie so zu verschlagworten. Das ist so jetzt in meinem Alltag mit digitalen Files zum Beispiel so, müsste ich das machen. Das kann jetzt auch eine KI machen. Und ich glaube so von einer Metaperspektive aus gesehen, zu sehen, was macht menschliche Kreativität überhaupt aus, also das, was wir vorher auch so besprochen haben, was ist denn der Unterschied zu einer Maschine, was kann ein Mensch vielleicht besser oder was ist Kreativität überhaupt, das zu lernen anhand von einer Maschine, weil ich der das ja schon so ein bisschen beibringen muss oder beziehungsweise dann mir angucken kann, wie malt denn eine KI ein Bild, wie kommt eine KI auf diese oder diese Gedanken, man kann ja Chain of Thought, also sozusagen den Gedankengang von der KI nachvollziehen oft und so auch über die menschlichen Eigenschaften mehr zu lernen, weil im Grunde die Grundlage für diese KI-Systeme ja immer Daten, die von Menschen geschrieben worden sind, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass wir quasi mehr über uns Menschen lernen anhand von diesen Systemen.
Hast du denn eigentlich auch noch ein Projekt, wo du KI mal ganz anders benutzt? Also anders als das, was du uns bisher erzählt hast?
Also was wir gerade haben, ist eine Arbeit, die ich gebaut habe, die heißt Don't Look at Me. Das ist eine kinetische Installation. Das heißt, es ist ein großer Roboter, der sich bewegt und Klänge macht und der die Aufmerksamkeit von Menschen analysiert und darauf reagiert. Das ist ein bisschen ein Algorithmus, der so umgekehrt wie ein Social Media Algorithmus ist. Also bei Social Media weiß man ja, es gibt zum Beispiel so bei Instagram Videoteile und die funktionieren, also Videosnippets, die funktionieren einfach sehr gut, wenn viele Leute das angucken, dann fängt das sozusagen so an zu leben. Es gibt so virale Videos, die halt im Internet leben. Und ich wollte das genau umgekehrt bauen, also quasi ein Algorithmus, der im Grunde die Aufmerksamkeit von Leuten auf sich zieht, aber dann dem ein bisschen unbehaglich wird. Und das sieht konkret so aus, dass da eine Installation steht, die wie eine Entität ist, wie ein KI-System. Und wenn mehr Leute da sind, dann wird die, dann fängt die so an, sich schneller zu bewegen. Die klingt einfach ganz disharmonisch. Und das ist so eine bisschen Diskussion anstoßende Roboterinstallation in dem Bereich.
Klingt sehr introvertiert, dein Roboter.
Ja, genau, der ist ein introvertierter Roboter.
Dann bin ich jetzt am Ende meiner Fragen und ja, ich sage dir einfach mal vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Das war's. Bis zur nächsten Folge von Hey KI, was geht? Einem Podcast der Experimenta.